NDR Info. Themen des Tages.
What a day. Was ein Tag, was eine Woche. Einen schönen guten Abend, ich bin Nina Zimmermann und heute gibt es vor allem ein Thema. Die Migrationsdebatte im Bundestag, die immer noch läuft. In einem Bundestag, in dem es ja keine eigenen Mehrheiten mehr gibt. Es gab heute ein langes Hin und Her, als eigentlich vormittags schon über einen Gesetzesvorschlag der Union verhandelt werden sollte. Das Zustrombegrenzungsgesetz. Dann wollte die FDP die Debatte aber entzerren, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss geben. Es kamen kurz Gespräche auf in diesen vielen Etagen im Hohen Haus. Fraktionschefs verhandelten. Sind SPD und Grüne noch gesprächsbereit? Kommen Sie Unionschef Merz doch noch mal zu Hilfe? Am Ende nein. 3,5 Stunden ging das so. Dann eben die Debatte. Und letztendlich setzte die Union jetzt in der vergangenen Stunde dann doch auf eine Abstimmung für ihr Gesetz. Ob sie dafür eine Mehrheit bekommt, die AfD erneut mitstimmt, steht noch aus. Bis kurz vor 5 wurde namentlich abgestimmt, die Auszählung läuft gerade. In norddeutschen Städten gehen heute Menschen auf die Straße, protestieren gegen einen Rechtsruck, protestieren gegen die AfD, am Ende aber auch gegen den Kurs der Union. Merz mobilisiert anscheinend Tausende. Auch darauf schauen wir heute Abend noch. Wenn Demokratie nicht so schützenswert und kostbar wäre, hätte man den Tag heute einfach mit großer Spannung entgegennehmen können. Auf einen großen Politkrimi, den uns Demian von Osten jetzt zusammenfasst.
Es ist eine hitzige Debatte mit vielen Zwischenrufen und gegenseitigen Vorwürfen der Lüge.
Aufregung ja, Pfiffe im Plenum nein.
Zustrombegrenzungsgesetz heißt der Entwurf, über den die Union abstimmen lassen will. Unter anderem sollen subsidiär Schutzbedürftige ihre Familien nicht mehr nachholen können und die Bundespolizei mehr Rechte kriegen. Doch weil das Gesetz nur mit Stimmen der AfD durchgehen könnte, geht es um viel mehr, wie SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagt.
Erstmals besteht die Gefahr, dass mit Stimmen der AfD Recht und Gesetz im Bundestag geändert wird und Deutschland aus der Mitte Europas heraustritt. Das ist die Konsequenz, in die Sie uns heute hier gebracht haben.
Die SPD sei gesprächsbereit gewesen, sagt Mützenich, doch nicht zu den Bedingungen von Unionsfraktionschef Friedrich Merz, sondern nur, wenn man gleichzeitig auch über andere Migrationsgesetze spreche, etwa die Umsetzung des europäischen Asylsystems GEAS in nationales Recht. Das habe Merz nicht gewollt. Friedrich Merz zeigt in seiner Rede dafür Unverständnis und verweist auf die aktuelle Lage im Land.
Die Menschen draußen, die wollen nicht, dass wir hier untereinander Streit über die AfD miteinander austragen. Die wollen, dass wir zu Lösungen kommen in den Fragen, die den Lebensalltag der Menschen Tag für Tag befassen und beschäftigen. Und wir wollen vor allen Dingen, dass wir zu Lösungen kommen, dass sich die Menschen in unserem Lande wieder sicher fühlen können.
SPD und Grüne seien auf einem Irrweg, sagt Merz. In der Fraktion hatte Merz Standing Ovations für seine Linie bekommen. Als Zuhörer im Plenarsaal wirkt er immer wieder nervös. Unter anderem als Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ihn auffordert, die Abstimmung abzusagen. Baerbock wirbt stattdessen für das geplante europäische Asylsystem.
Wir werden mit dieser Reform an der Außengrenze dazu kommen, dass die Menschen vor Ort, die kein Recht auf Asyl haben, direkt von der Außengrenze zurückgeführt werden. Und Sie wollen stattdessen einen nationalen Alleingang. Und dazu sagen wir nein, denn das macht Europa kaputt.
Am Mittag hatte die FDP versucht, einen Kompromiss auszuhandeln, ohne Erfolg. Auch sie gibt sich danach enttäuscht von SPD und Grünen und will jetzt dem Gesetzentwurf der Union zustimmen. Die AfD sieht sich als die eigentliche Partei, die gegen irreguläre Migration kämpft. Der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann.
Es sind hier erneut unsere Forderungen. Die Union hat sie nur kopiert und deshalb stimmen wir auch wieder zu.
Ja, soweit die Eindrücke heute aus dem Bundestag. Demian von Osten hat die Geschehnisse, die sich über Stunden hin jetzt ziehen, in 2,5 Minuten gepackt. Das lässt uns jetzt die Zeit, das Erlebte und das, was noch kommt, ein wenig einzuordnen. Der Kanzler nannte es diese Woche, die Mehrheit durch die AfD zu nutzen, ja einen Tabubruch. Auf die Proteste in und auch Norddeutschland, in ganz Bundesdeutschland schauen wir gleich noch. Aber warum hat sich die Union auf diese Debatte in diesen Wochen überhaupt so eingelassen? Und welchen Kurs nimmt das Land? Dazu jetzt Andreas Püttmann. Er ist quasi ein Unionserklärer in Deutschland. Er ist Politikwissenschaftler, Autor, war selbst Mitglied der CDU. Mit ihm habe ich über die Folgen dieser Woche gesprochen. Für die Union, für Merz und am Ende vielleicht auch für die Demokratie. Wer ist denn für ihn der Gewinner diese Woche? Gibt es einen?
Der Gewinner ist sicher die AfD. Sie kann sich jetzt inszenieren als die Partei, die es wirklich nur ernst meint, die sich nicht wie die Union ranwanzt an Rot-Grün, die ja sowieso der CDU vorwirft, die AfD, dass sie bei den Morden, die bisher schon geschehen sind, eben noch nicht aufgewacht ist und erst viel zu spät. Also die AfD ist eigentlich die große Gewinnerin und sie ist natürlich aufgewertet worden, indem die Union jetzt doch einen Gesetzentwurf eingebracht hat und eine Resolution zuvor, von der sie wusste, dass sie nur mit Stimmen der AfD überhaupt eine Chance hat. Die Fraktion, die am meisten gejubelt hat oder die einzige, die überhaupt gejubelt hat, war ja auch die AfD.
Für mich schwebt in diesen letzten Tagen eigentlich immer die Frage nach dem Warum. Also wir hatten am Mittwoch diesen Unionsantrag ohne eine de facto Wirkung. Heute dieses Hin und Her über das Gesetz. Das am Ende, das haben ja auch Unionsministerpräsidenten schon angekündigt, nicht den Bundesrat passieren wird. Also 2 Tage Debatte in dem Wissen, es ändert de facto nichts. Warum hat Merz das alles so gemacht?
Ich glaube, es sollte eine Rakete im Wahlkampf werden. Ich glaube, dass die tatsächliche Wirkung gar nicht so entscheidend war, sondern nachdem der Volkszorn nach der schrecklichen Tat von Aschaffenburg hochkochte, sah Merz eine Chance, die doch etwas dümpelnden Zahlen der Union aufzufrischen und hochzubringen, indem er jetzt den gordischen Knoten endlich durchschlägt und sich profiliert. Ich halte das wirklich für ein Wahlkampfmanöver und sein Kalkül war wahrscheinlich, dass er also entweder SPD und Grüne tatsächlich dazu bringt, sich zu fügen und jetzt also bei der Union zu unterschreiben, ohne noch großartig was herausverhandeln zu können, weil er sich natürlich stark fühlt, auch durch die Umfragen in der Bevölkerung zum Thema. Oder wenn die sich verweigern, dass er ihnen dann den schwarzen Peter zuschieben kann und sagen kann, naja, es blieb ja nichts anderes übrig, als dann also andere Stimmen in Kauf zu nehmen. Und beide Kalküle sind natürlich schiefgegangen, weil jetzt hat er eine riesen Faschismusdiskussion an der Backe, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und jetzt ist ein enormer Mobilisierungsprozess, und zwar nicht nur bei Linken, sondern ich meine, die CDU hat auch einen antifaschistischen Gründungsimpuls gehabt. Es gab sogar Wahlplakate der Union der 50er Jahre, nie wieder Faschismus. Und es sind so ungefähr laut Umfragen 30% der Unionsanhänger, die größte Schwierigkeiten haben mit diesem Vorgehen. Und wenn nur die Hälfte von denen sich dazu entscheidet, dann doch anders zu wählen mit der Zweitstimme, dann könnte die Union durchaus 3-4 Prozentpunkte nochmal sinken. Also er hat sich total verkalkuliert.
Und wissen Sie, was er noch an der Backe hat, wenn ich das mal von Ihnen so aufnehmen darf? Eine Glaubwürdigkeitsdebatte, weil die Kanzlerin AD, Angela Merkel, hat sich eingeschaltet. Sie wirft Merz Wortbruch vor, weil er im November ja auch Zufallsmehrheit mit der AfD ausgeschlossen hatte, auf die er es ja mitunter hat jetzt ankommen lassen. Nimmt Merz da persönlichen Schaden?
Ja, aber ehrlich gesagt weniger durch Frau Merkel, obwohl die durchaus also noch hohe Anerkennung genießt, ja, also auch bei der Unionswählerschaft, aber vor allen Dingen durch seine eigenen Aussagen. Er hat ja mal gesagt, wenn wir das tun würden, also mit der AfD zusammenarbeiten, würden wir die Seele der CDU verkaufen, nicht? Und er hat ja dann zwar diese Mehrheit doch ganz offensichtlich angestrebt, aber sich anschließend im Parlament hingestellt und hat gesagt, er bedauere das zutiefst, aber jeder Mensch weiß doch, dass er selbst die Sache herbeigeführt hat. Also ich glaube, durch dieses Auseinanderfallen von Versprechungen, von Zusagen und dem tatsächlichen Verhalten hat er seiner Glaubwürdigkeit viel mehr geschadet, als Angela Merkel das je könnte.
Heute hat man viel gehört. Wir hätten ja verhandelt, ihr wolltet nicht. Nein, wir verhandeln eigentlich immer einmal mehr als wie du, aber nicht darüber. Herr Büttmann, dieses Blame Game der vergangenen Tage, dieser Wettbewerb, wer macht was, wer hat die besseren Ideen, gleichzeitig aber diese gegenseitige Kommunikations- und Sprachlosigkeit. Was macht das mit unserer Demokratie?
Das ist verheerend und das bestätigt natürlich die Verdächtigungen derer, die sowieso schon politikverdrossen sind, dass die demokratischen Parteien letzten Endes nicht handlungsfähig sind, dass das Parlament eine Schwatzbude ist, die nicht zu Potte kommt. Also das wird die Politikverdrossenheit, die eh schon, wie wir aus Studien wissen, stark zugenommen hat in den letzten Jahren, nochmals verschärfen. Und man wird also schauen, wer jetzt da einen Beitrag geleistet hat. Ich habe übrigens auch den Eindruck, dass SPD und Grüne also jetzt durchaus nicht besonders gewillt waren, einen Kompromiss zu finden, jetzt last minute, weil sie natürlich ihre Chance wittern, dass die Union jetzt also in schwere Gewässer kommt, wenn die Sache nicht gelöst wird. Aber das Kalkül, also nur für die Partei die Vorteile hier unter die Nachteile zu sehen, das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten angesichts der Vertrauenskrise unserer Demokratie.
Soweit die Einschätzung des Autoren und Politikwissenschaftlers Andreas Püttmann. Und jetzt kamen vor ein paar Sekunden eben auch die Abstimmungsergebnisse im Bundestag rein, verkündet von der Vizepräsidentin von Petra Pau.
Mit Ja haben 338 Abgeordnete gestimmt, mit Nein haben 350 Abgeordnete gestimmt, fünf Abgeordnete haben sich enthalten. Der Gesetzentwurf ist abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung.
Petra Pau vor wenigen Minuten in Berlin im Bundestag. Also das All-in von Friedrich Merz, zumindest heute bei dieser Abstimmung zum sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz, hat sich so nicht mit einem Gesetz ausgezahlt. Er hat nicht die Mehrheit der Stimmen bekommen. Sogar eine klare Ablehnung mit 350 Stimmen gab es. Aber bereits eben nach der Annahme jetzt am Mittwoch des CDU-Antrags für eine schärfere Migrationspolitik mit Stimmen der AfD hat das viele Menschen in zahlreichen Städten auf die Straße getrieben, zu Demos und Kundgebungen. Der Kurs von Friedrich Merz mobilisiert offenbar. Zehntausende waren es in den letzten Tagen in Kiel, Rostock, Greifswald, heute in Emden, Hannover, Braunschweig, Wilhelmshaven, Aurich. Kleinere und größere Aktionen, die Liste ist ziemlich lang. Und Ingmar Schmidt ist unser Reporter in Hamburg aus der Innenstadt zugeschaltet. Auch da wollen ja Tausende auf die Straße gehen. Nachmittags war da zu einer Menschenkette aufgerufen worden, gefolgt von einem weiteren Protest, der jetzt läuft. Ingmar, wie viele sind denn gekommen und wie lief es bis jetzt?
Ja, das war wirklich eine unglaubliche Resonanz hier in der Hamburger Innenstadt. Das hat die Menschen wirklich sehr, sehr emotionalisiert, was sich da vorgestern in Berlin abgespielt hat und auf die Straße getrieben. Die Omas gegen rechts hatten ja aufgerufen zu einer symbolischen Menschenkette oder einer Menschenkette rund um das Rathaus, um die Straßen hier in der Hamburger Innenstadt, um der AfD sozusagen symbolisch den Zugang zum Rathaus zu verwehren. 2500 Menschen waren erwartet worden. Es kamen viel, viel mehr und jetzt hört man vielleicht gerade im Hintergrund, hier brandet gerade Applaus auch auf, weil auch gerade hier, wo jetzt schon die nächste Demo gleich starten wollte, das Ergebnis dieser Abstimmung, was Sie eben schon mitgeteilt haben, auch verkündet worden ist. Und wir haben mal eine Menge Stimmen eingesammelt von den Menschen, die es hier heute zu dieser Menschenkette um das Hamburger Rathaus in die Innenstadt gebracht hat.
Seit Mittwoch habe ich Sonnenhals. Also ich bin im Moment ganz happy, dass es hier so voll ist. Eine christlich-demokratische Partei hebelt die Demokratie aus. Das ist unglaublich.
Ich denke, dass Hamburg eine liberale Stadt ist, dass wir Hamburger das auch zeigen müssen.
Ich bin hier, um einfach gegen Recht zu protestieren. Letztendlich immer im guten Gefühl, dass weil so viele Menschen gekommen sind, finde ich großartig.
Gerade in Hamburg hat man auch das Gefühl, dass man irgendwie viele Leute um sich rum hat, die offen sind und die irgendwie der Hass und Hetze was entgegenstehen wollen. Aber natürlich auch traurig, dass man überhaupt wegen der ganzen politischen Entwicklung auf die Straße gehen muss.
Ja, und das taten eben, wie gesagt, viele, so ungefähr 5.000 bis 10.000 Menschen waren es. Sicherlich eine genaue Zahl will die Hamburger Polizei später nachliefern.
Vielleicht zur besseren Einordnung, wer ruft denn in Hamburg auf?
Ja, das waren die Omas gegen rechts, die zu diesem Protest aufgerufen hatten. Auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich hier auf der Straße gezeigt. Mehrere grüne Senatorinnen und Senatoren waren dabei und auch sogar der Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schmidt war hier mit auf der Straße und St. Pauli-Präsident Oke Göttlich war hier auch zu sehen auf dem Lautsprecherwagen. Da gab es diverse Reden und dann eben verteilte sich das Ganze ein bisschen zu dieser großen Menschenkette und dort standen die Menschen dann wirklich zu 4 zu 5 nebeneinander. So viele waren da gekommen.
Wie geht es denn jetzt heute Abend noch weiter, weil wenn die zweite Veranstaltung jetzt auch gerade losgeht?
Ja, das ist so ein bisschen nach der Demo ist vor der Demo, weil jetzt gerade in diesen Minuten hat schon die nächste Kundgebung begonnen. Wir stehen hier immer noch direkt vor der Europapassage, auch neben dem Lautsprecherwagen. Das hört man eben immer wieder. Das ist das Bündnis Widersetzen, was jetzt hier nochmal auf die Straße geht. Tenor der Demo Merz und AfD stoppen. Da sind so ungefähr 500 Leute erwartet worden, wenn ich mich hier mal so umgucke. Das sind ja jetzt schon bestimmt 2 bis 3-mal so viele. Mal sehen, wie das hier noch läuft. Das geht noch bis 19 Uhr und für morgen ist dann auch noch eine Fridays for Future Demo in der Hamburger Innenstadt angemeldet worden. Auch dort geht man davon aus, dass wesentlich mehr Menschen kommen und deshalb hat man die extra nochmal verlegt an die Willy-Brandt-Straße. Dort werden dann auch sehr, sehr viele deutlich jüngere Menschen noch zu diesem Protest erwartet.
Dann vielen Dank. Live aus Hamburg, Ingmar Schmidt von den laufenden Demonstrationen in der Innenstadt, die schon länger angemeldet waren, aber jetzt mit den Debatten im Bundestag ja noch mal mehr Brisanz bekommen haben. Die Proteste gehen auch in anderen Städten morgen weiter. Göttingen, Oldenburg, Lübeck zum Beispiel und eben auch Hamburg noch einmal. Wie das alles aus dieser Woche bei den Wählerinnen und Wählern ankommt, wird sich zeigen. In Umfragen. Und natürlich in gut 3 Wochen am Wahlsonntag. Was aber bleibt, ist die Rhetorik im Bundestag. Auch von CDU-Chef Friedrich Merz. Der sprach davon, Zitat, Deutschland erlebe die größte Migrationskrise seiner Geschichte. Zehntausende abgelehnte Asylbewerber in Deutschland seien tickende Zeitbomben. Der Zustrom solle begrenzt werden. Man will jetzt schnell abschieben. Es gibt ein Die und ein Wir. Unsere Reporterin Lotte Höfer hat sich in Oldenburg in der Asylberatung zum Beispiel mal umgehört, wie es bei denen ankommt, um die es gerade so viel geht.
Es sind keine einfachen Zeiten in der Beratung der interkulturellen Arbeitsstelle IBIS in Oldenburg. Omar Haidur, selbst 2017 aus Syrien geflohen, berät Menschen im Asylverfahren. Nach den Anschlägen in Magdeburg und Aschaffenburg hat sich die Stimmung gegenüber MigrantInnen verändert. Das bemerkt auch Omar Haidur.
Gestern in der Beratung hatte ich die Frage von einem Klient bekommen. Ich höre jetzt ganz viel von ADF. Und die wollen, dass wir zurückkehren und dass wir unsere Familien nicht nach Deutschland hören. Am Anfang habe ich nicht verstanden, was er damit mit ADF meinte. Und am Ende habe ich dann festgestellt, dass er diese Partei meinte.
Omar Haidur ist damals mit dem Boot übers Mittelmeer gekommen. Inzwischen hat er hier eine Familie gegründet und ist deutscher Staatsbürger. Jetzt macht er zunehmend die Erfahrung, dass Migrantinnen unter Generalverdacht gestellt werden, sagt er.
In den letzten Jahren hat die öffentliche Debatte um Migration und Sicherheit oft dazu geführt, dass Geflüchtete und Asylsuchende pauschal mit Kriminalität und Sicherheitsrisiken in Verbindung gebracht werden. Viele Geflüchteten berichten auch ganz viel von Vorurteilen und Diskriminierung.
Die Sorgen und Ängste kommen auch bei Kollegin Leonie Ahles in der Migrationsberatung an.
Also was in der Politik diskutiert wird mit Zahlen, mit irgendwelchen populistischen Floskeln, sag ich mal, das hat halt reale Auswirkungen auf die Leben von Menschen und wir kriegen das halt hier direkt mit.
Die diskutierten Verschärfungen des Asylrechts, insbesondere beim Familiennachzug, würden sich auch hier direkt auf die Asylsuchenden auswirken, die mit ihren Problemen in die Beratung kommen.
Wenn entschieden wird, dass für subsidiär Schutzberechtigte kein Familiennachzug mehr möglich ist, das hat enorme Auswirkungen für die betroffenen Leute. Also ich wünsche mir, dass man mit den Menschen spricht statt über Menschen, dass man die humanitäre Perspektive im Diskurs nie verliert, sondern sich immer bewusst macht, es geht um Menschen und es geht um Schicksale.
Auch Omar Haider, Berater für Asylverfahren, wünscht sich eine Veränderung im Diskurs, auch ganz persönlich.
Es ist auch traurig, dass ich direkt so gestellt werde, als ob ich ein Straftäter wäre und muss ich dann mich rechtfertigen. Was ich mir wünsche, dass wenn ich auf Straße bin oder mit meiner Familie unterwegs bin, dass ich nicht komisch angeguckt werde.
Soweit ein Stimmungsbild von Lotte Höfer, die sich bei der Asylberatung in Oldenburg schon mal umgehört hat. Auch der Flüchtlingsrat Niedersachsen setzt sich als Verein seit 40 Jahren als Menschenrechtsorganisation für eine humane Flüchtlingspolitik ein, berät aber auch Migrantinnen und Migranten im Alltag zu Asyl- und Aufenthaltsrecht, Zugang zum Arbeitsmarkt oder wie man an Integrationskurse kommt. Kai Weber ist der Sprecher vom Flüchtlingsrat. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie nehmen die Menschen, die zur Beratung kommen, die gesellschaftliche Stimmung hier in Deutschland gerade wahr?
Wir hören in massiver Form Verunsicherung der Betroffenen. Die machen sich Sorgen über ihre Zukunft. Sie fragen, ob ihr Aufenthaltsrecht besteht, ob sie sich Sorgen machen müssen, gar ob sie abgeschoben werden. Selbst anerkannte Flüchtlinge kommen mit solchen Fragen. Und es gibt einige, die sich mit dem Gedanken tragen, das Land zu verlassen.
Das heißt auch Menschen, die vielleicht schon Integrationskurse haben, auf dem Weg sind, hier sich was aufzubauen, die schreckt das so ab, dass sie sagen, vielleicht ist das hier nicht mehr meine Zukunft?
Naja, es trifft gerade auch diejenigen, die schon hier verwurzelt und integriert sind, die dieser Debatte tatsächlich folgen können und live miterleben, wie hier über ihre Köpfe hinweg über sie diskutiert und geredet wird, die bekommen es mit der Angst zu tun. Und natürlich hat die Debatte auch eine riesige Abschreckungswirkung auf diejenigen Geflüchteten, die sich Sorgen um ihre Angehörigen machen und nun vor der Perspektive stehen, dass ihre Familien womöglich gar nicht mehr kommen können.
Die politische Debatte ist das eine, was auch auf der Straße passiert, in Gesprächen. Das ist das andere. Wie erleben denn das die Menschen gerade so? Also ist das etwas, was eben nicht nur im Bundestag, in Landtagen gerade diskutiert wird, sondern einem dann auch auf der Hauptstraße begegnet?
Ja, sicherlich. Das ist der Effekt insbesondere nach Magdeburg gewesen, dass sich Migrantinnen in unterschiedlichsten Situationen angegriffen fühlten. Das reicht von verbaler Anmache auch gegenüber Kolleginnen von mir etwa im Postamt oder in der Straßenbahn, wo es heißt, ihr seid schuld und ihr müsst hier weg, bis hin zu tatsächlich tätlichen Übergriffen, Angriffen auf Kopftücher, die dann heruntergerissen werden oder ähnliche Formen von respektlosem und übergriffigem Verhalten gegenüber Menschen, die sich bislang hier zu Hause fühlten und jetzt zunehmend das Gefühl haben, sie sind hier nicht mehr zu Hause, sie sind hier nicht mehr wohlgelitten, sie werden angegriffen und sind nicht erwünscht. Dieser Effekt betrifft insbesondere auch Menschen, die hier verwurzelt und angekommen sind und sich eigentlich zu Hause fühlten. Dieses Gefühl von, ich gehöre hierher und bin hier akzeptiert, wird massiv beschädigt.
Nach Deutschland sind in den letzten 15 Jahren netto rund 5 Millionen Menschen eingewandert. Die meisten waren Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, der Ukraine natürlich. Migration ist dann auch Stress für die Kitas, für die Schulen, für den Wohnungsmarkt. Zuwanderung zu begrenzen, ist ja in dem Sinne auch gar keine unmoralische Forderung. Vielleicht ist sie im Rahmen des Rechts legitim. Aber wie wünschen Sie sich, dass wir die Debatte dann führen?
Sie haben völlig recht. Wir haben große Einwanderungsbewegungen erlebt. Insbesondere die Flucht von rund 1,1 Millionen Ukrainerinnen nach Deutschland hat hier nachhaltig Wirkung erzielt. Unterm Strich allerdings müssen wir die Zuwanderungsdiskussion natürlich ein Stück weit relativieren. Asylsuchende machen in der Gesamtzuwanderung allenfalls 15-20% aus. Das heißt, 80% der Menschen, die zu uns kommen, kommen aus ganz anderen Gründen als dem Schutz und Asyl in Deutschland zu finden. Das sind Familienangehörige, das sind EU-Angehörige, das sind Studierende, das sind Menschen, die zum Zwecke der Arbeit hierher kommen, das sind Werksvertragsarbeitnehmer. Also ganz viele unterschiedliche Motive und Gründe dafür, dass nach Deutschland zu kommen. Diese Migration liegt auch im öffentlichen Interesse und auch sie wird beschädigt durch eine Debatte, die haltlos gegen Migranten hetzt.
Sagt der Sprecher des Flüchtlingsrats Niedersachsen, Kai Weber, mit dem Blick auf die ganze Debatte diese Woche. Verschärfung der Migration, Zurückweisung an deutschen Grenzen, eine Mehrheit mit der AfD und nicht zuletzt der Krimi heute im Bundestag. Am Ende dieser Themen des Tages vielleicht einfach mal noch gute Nachrichten. Nach monatelangem Zittern, ob es bei den Werften Nobiskrug in Rendsburg und FSG in Flensburg weitergehen würde, wurden jetzt zwei Investoren gefunden. Der Bremer Nobeljachtbauer Lürssen übernimmt die Nobiskrug-Werft. Der Heinrich-Rönner-Gruppe aus Bremerhaven steigt bei FSG ein. Wie geht es jetzt bei den Werften weiter?
Ja, heute ist in der Tat ein Tag, wo endlich wieder Hoffnung und Zuversicht da ist.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther spricht in Flensburg von Zuversicht, mit der bekanntlich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bundesweit plakatiert, der in Flensburg seinen Wahlkreis hat. Er, aber auch sehr viele andere haben zur Lösung beigetragen, sagt Michael Schmidt von der IG Metall. Es ist eine Lösung mit Zumutungen.
Das ist eine unfassbare Geschichte, die ihr vor allen Dingen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf euch genommen habt. Und ihr habt gesagt, wir bleiben hier und werden auch weiter dafür stehen, dass wir hier in Flensburg Schiffe bauen. Wir haben gekämpft für die Transfergesellschaft. Das ist ja kein tolles Teil, wo die Leute sagen, da gehe ich mit gerne rein. Aber wir haben für die Transfergesellschaft gekämpft, weil das die einzige Option ist, dass es hier weitergehen kann.
Eine Transfergesellschaft war die Bedingung. Das bedeutet, alle knapp 500 Beschäftigten verlassen zunächst die Werften, verzichten auf ihre Beschäftigungsjahre und einen Teil ihres Gehalts. Die neuen Eigentümer können sich aussuchen, wen sie weiter beschäftigen. Erst nach und nach, wenn der Betrieb wieder anläuft, kommen die Kolleginnen und Kollegen zurück. Doch die Aussichten seien gut, bekräftigt der führende Geschäftsführer Thorsten Rönner.
Dann planen wir natürlich erstmal die Fähre für Sea Road fertig zu bauen. Das ist ein großer Auftrag. Und dann sind wir dabei, jetzt schon mit Kunden zu sprechen, um Akquise zu betreiben. Wir sind parallel dabei, auch im Bereich der Offshore-Windenergie dafür zu sorgen, dass wir hier die Konverterstation endlich nach Deutschland bekommen, dass die ersten Vergaben irgendwann kommen, um unsere Energiewende möglich zu machen.
Die Leistung der Windräder in der deutschen Nordsee soll sich etwa verzehnfachen. Die Frage, wer die großen Konverterplattformen überhaupt liefern kann, ist noch immer ein Fragezeichen der Energiewende. Die Heinrich-Rönner-Gruppe hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um einen Beitrag zu leisten. Nun auch in Flensburg. Dass hier aber auch die Schiffbautradition fortgeführt werden soll, ist nicht selbstverständlich. Nach Angaben des bisherigen Eigentümers Lars Windhorst hatte der Fährbau zuletzt Verluste eingefahren. Thorsten Rönner nennt aber auch die Marine als möglichen Auftraggeber. Er hat zudem eine übergeordnete Perspektive für seine Unternehmensgruppe, die mit Flensburg dann 20 Standorte umfassen wird.
Wir sind in der Schiffsreparatur gut aufgestellt. Wir sind im Neubau von Schiffen bis 130 Meter sehr gut aufgestellt. Und die FSG ist für uns Puzzlestein, Schiffe, ich sag mal, größer 100 Meter bis 230 Meter. Das können wir ja bauen. Und im Stahlbau und in der Schiffsentwicklung sind hier auch große Potenziale, die wir heben wollen.
Zur Zukunft in Rendsburg gab es zunächst nur vage Informationen. Lürssen hat dort bereits eine Werft. Und Nobiskog, der Betrieb, der jetzt übernommen wird, ist spezialisiert auf Luxusjachten. Ein Segment, das beim künftigen Eigentümer Tradition hat. Dass es zur Übernahme kommt, daran zweifeln die Beteiligten nicht. Auch wenn Lars Windhorst in letzter Minute noch versuchte, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu verhindern. Nachdem er über Monate so gut wie keine Rechnung mehr beglichen haben soll. Nun aber endlich können die Beschäftigten trotz der verbleibenden Unsicherheiten aufatmen, meint der Betriebsratsvorsitzende in Flensburg, Jan Brandt.
Man hat natürlich super viel Hoffnung und wir sind froh, dass die Rönner-Gruppe hier eingestiegen ist. Und bei SeaRoad sind wir natürlich auch froh, dass sie immer noch so ein Vertrauen in die Flensburger Schiffbaugesellschaft haben. Und wir sind optimistisch, dass hier nächstes Jahr das nächste Schiff aus der Halle fährt. Die Belegschaft, die ist verabredet, egal für wen. Alle, die heute da waren, die werden nächstes Jahr hier beim Stablauf stehen und gemeinsam zugucken, wie das Schiff aus der Halle fährt.
Über die Rettung der beiden Werften berichtete Peer Axel Kröske und damit enden unsere Themen des Tages heute für diesen 31. Januar.